Das hat mich total angefixt, auch wenn ich am Anfang erstmal ein bisschen dran gewöhnen musste.
Spielgeflüster, Folge 11. Superheldensysteme. Ein Überblick und worum geht es überhaupt?
Hallo liebe Zuhörer, wir sind hier in der nächsten Folge von Spielgeflüster, eurem Podcast von Teilzeithelden.de, und heute geht es um ein Thema, was uns allesamt in den nächsten Wochen im Kino bewegen wird, nämlich Superhelden. Superhelden im Rollenspiel. Und mit dabei sind heute Holger,
Hallihallo,
Felix,
ja hallo,
und Steffen.
Moin zusammen.
Holger, wer bist du denn eigentlich für unsere Zuhörer, die dich nicht kennen?
Ich bin der Holger, ich spiele seit mindestens 20 Jahren Rollenspiele, fast 25 sind es mittlerweile, man fühlt sich dann doch irgendwie alt, und lese ähnlich lange Comics in meiner Kindheit, ganz, ganz viel das, was es damals halt gab, der Rote Blitz und Batman und Superman, bis hin zu meiner jüngeren Zeit im Erwachsenenalter, wo ich noch Comics gelesen habe. In den letzten Jahren jedoch konsumiere ich Comics primär im Kino, beziehungsweise auf dem Silverscreen, also auf dem Fernseher, mit den etwaigen DC-Serien und Marvel-Serien.
Ich bin Felix, ich schreibe seit einiger Zeit für die Teilzeithelden im Tischrollenspielressort und spiele auch mittlerweile meine 20 Jahre Pen and Paper, darunter auch einige Systeme mit Helden mit Superkräften, deswegen bin ich in diesem Thema ein wenig versiert.
Ich bin Steffen, ich spiele jetzt auch seit mindestens, glaube ich, 15 Jahren Rollenspieler, und seitdem ich einmal das Marvel Heroic Roleplaying Game gespielt habe und natürlich auch die Avengers-Filme mir angeguckt habe, bin ich ein bisschen angefixt und habe deswegen mehr Bock auf Superhelden-Rollenspiele.
Und meine geringe Wenigkeit ist der Roger. Ich bin Chefredakteur von Teilzeithelden und habe das Projekt irgendwann mal ins Leben gerufen. Spiel ähnlich lange oder fast noch länger. Gott, fühlt man sich alt. Rollenspiel wie die anderen. Ich leite seit vielen, vielen Jahren eine eigentlich recht erfolgreiche Aberrant-Kampagne und bin natürlich auch gespannt, was die anderen mir erzählen können zu ihren Erfahrungen. Superhelden, da steht jetzt wie gesagt Deadpool 2 und der Infinity War für uns. Der Infinity War ist eine riesige Geschichte von geradezu epischen Ausmaßen mit einem fürchterlichen Gegner, Thanos, der verrückte Titan, und Deadpool, naja. Man liebt ihn oder man hasst ihn, aber die meisten stehen eher schon auf den derben, absolut politisch unkorrekten Humor von Deadpool. Welche Rollenspielsysteme gibt es denn da überhaupt, die Superhelden abdecken?
Also ich würde da direkt mal starten mit einem, das es mittlerweile nicht mehr auf dem Markt gibt, aber das eine ganze Weile aktiv gewesen ist, das war Silver Age Sentinels. Der Name sagt da schon viel aus, das hat versucht, so diese Silver Age zu bedienen. Das heißt, man hatte Helden, die ja sehr, sehr shiny waren, die buntes Spandex getragen haben und die gegen riesige Monster und fiese Schurken gekämpft haben und eigentlich täglich die Welt gerettet haben. Die zwischenmenschlichen Töne des Heldendaseins wurden jetzt von dem Spielsystem selber nicht so stark angesprochen. Das hat sich eher in Grenzen gehalten, wenn man es nicht von selbst mit eingebracht hat. Aber trotz allem, es war ein Spiel, mit dem wir relativ lange Spaß gehabt haben.
Da finde ich ganz interessant, dass du sagst, dass dieses System versucht, das Silver Age abzubilden, aber dann das Zwischenmenschliche rauslässt, was ja eigentlich das Silver Age vom Golden Age so sehr unterschieden hat.
Das ist richtig. Auf der anderen Seite ist es dann in der Bronze Age nochmal stärker mit reingekommen. Die Silver Age definiert sich ja vor allem auch durch die größer gewordenen Kräfte der Helden, durch die größer gewordenen Konflikte. Immer häufiger sind es außerweltliche Bedrohungen, die mit ins Spiel kommen. Und da hat Silver Age Sentinels sehr, sehr stark den Fokus gelegt.
Und was kennst du sonst noch?
Ansonsten lese ich mich gerade bei Masks ein. Das geht in eine ganz andere Richtung. Da geht es nämlich darum, dass man Teenager-Helden spielt. Und das Ganze versucht auch weniger hier auf coole Kräfte zu setzen. Natürlich kommen die vor und es kommen auch coole Kämpfe vor. Aber im Kern dreht es sich eigentlich eher darum, die Probleme des Erwachsenwerdens und das Herausbilden einer eigenen Identität verpackt als Superhelden-Szenario an den Spieltisch zu bringen. Meine bisherigen Erfahrungen damit sind sehr positiv. Das funktioniert tatsächlich gut.
Das basiert doch auf Port by the Apocalypse, oder?
Absolut richtig. Das ist ein PBTA-Spiel.
Und was macht es da einzigartig?
Die meisten Systeme haben irgendwelche Attribute, so Sachen wie Stärke, Intelligenz, Geschick, irgendwas findet man da immer. Mask hat aber einen etwas anderen Ansatz. Es geht tatsächlich darum, dass man Labels hat. Das heißt, bestimmte Arten, wie der Charakter sich selber wahrnimmt. Also sieht er sich selber als eine Gefahr an, im positiven wie im negativen Sinne, oder sieht er sich als überlegen oder als besonders heldenhaft? Und diese fünf Labels, die es da gibt, die werden im Laufe des Spiels am laufenden Bande geändert. Denn wann immer jemand anders dem jungen Helden einreden will, wie er sich zu verhalten hat oder wie er sich gerade falsch verhalten hat, kann der Spielleiter das zum Anlass nehmen, dieses Label des Helden umzustellen. Also ein Label anzuheben und ein weiteres abzusenken, sodass diese Attribute, die man zum Würfeln benutzt, dauernd im Fluss sind und der Charakter sein Selbstbild dauernd ändert.
Klingt jetzt erstmal nicht, als wäre es unbedingt kampagnentauglich, sondern mehr für Kurzabenteuer.
Das sollte man denken, aber es ist meiner Erfahrung nach genau andersherum. Denn gerade diese Charakterentwicklung ist das, was das System interessant macht. Dass der Charakter irgendwann an einen Punkt kommt, wo seine Labels nicht mehr verändert werden können, weil er so weit gereift ist und so erwachsen geworden ist, dass er einfach weiß, wer er ist und sich von anderen so nicht mehr reinreden lässt. Dass er sich weiterentwickelt und vielleicht sogar irgendwann an den Punkt kommt, dass er sagt, ich gehöre jetzt zu den bekannten Helden der Welt, ich bin erwachsen geworden und setze mich ein Stück weit als Spielercharakter zur Ruhe. Der Charakter wird zum NSC und ist in der Welt dann eben einer von den Großen geworden.
Interessanter Ansatz, mal die jugendliche Werdung zu beobachten. Steffen, du hast gerade eine große, mächtige Lizenz von Margaret Weiss Productions angekündigt. Erzähl doch mal ein wenig darüber.
Ja, tatsächlich kann ich jetzt gar nicht so viel dazu sagen, weil ich bisher nur einmal dieses wunderbare Spiel gespielt habe, nämlich das Marvel Heroic Roleplaying Game. Marvel sagt sicherlich so ziemlich jedem mittlerweile was, einfach aus dem Marvel Cinematic Universe. Und wie der Name schon sagt, man schlüpft tatsächlich in die Rolle der Marvel-Helden in Spider-Man, in Iron Man, in Thor, je nachdem, was man eigentlich spielen möchte. Und das ist einerseits eine ziemlich coole Geschichte, wenn man sich gar nicht lange mit Charaktererstellung und so weiter aufhalten muss, sondern relativ schnell in das Spiel reinkommt. Das System ist auch tatsächlich sehr, sehr einfach gehalten. Man muss nicht viel rechnen und muss nicht viel nachdenken, sondern kann sehr, sehr schnell in zum Beispiel One-Shots hineinspringen. Und das hat mich total angefixt, auch wenn ich am Anfang erstmal ein bisschen dran gewöhnen musste, einen bereits vorgefertigten Charakter, den viele ja schon durch Comics und durch Filme mehr oder weniger auswendig kennen, zu verkörpern. Aber das hat dann nach ein bisschen Eingewöhnungszeit sehr, sehr gut geklappt. Ich war übrigens Spider-Man, das war ziemlich lustig.
Welcher Spider-Man warst du denn? Miles Morales oder Peter, ich heule so viel Parker?
Ich war Peter, ich heule so viel Parker.
Oh je. Da habe ich eine ganz eigene Meinung zu dem Mann. Aber gut, Spider-Man muss man lieben oder auch hassen. Fast wie Deadpool. Wobei, oh, ich glaube, es gibt sogar Crossover zwischen den beiden. Immer mal wieder.
Das kann durchaus sein.
Selbstverständlich.
Mir hat es ziemlich viel Spaß gemacht. Ich konnte mich da auf jeden Fall auch einfach reinfinden, weil der gute Spider-Man hatte so eine leicht ironische Art und Weise und auch so eine leicht, so hier, ich nehme das nicht ganz so ernst, was hier um mich herum passiert. Und das hat mir so ein bisschen in die Karten gespielt, weil ich persönlich auch so ein Typ bin. Das war auf jeden Fall eine sehr interessante One-Shot und danach hatte ich eigentlich Bock, mehr damit zu machen. Aber ich habe auch schnell gemerkt, dass das System auch seine Schwächen hat, aber da kommen wir vielleicht noch später zu.
Aber auf jeden Fall. Holger, uns beide verbindet eine gemeinsame Aberrant-Runde mit all ihren Auf- und Abs auf Regelseiten. Aber du kennst natürlich auch ein paar Systeme. Stell doch mal deine Erfahrungen vor.
Selbstverständlich die Aberrant-Runde, da kommen wir später noch zu, aber vielleicht nach dem regeltechnischen Leichtgewicht und dem eher narrativen System, die zuletzt genannt wurden, Mutants and Masterminds ist ein Superheldensystem, das auf der D20-Lizenz beruht, also grob auf dem, was D&D 3, 3,5 und Pathfinder ausmacht und ist entsprechend relativ actionlastig gehalten und eher der gamistischen Zunft der Rollenspiele zugeordnet.
Klingt fast ein wenig oldschool.
Definitiv mehr D&D. Das System hat mittlerweile 15 Jahre auf dem Buckel in etwa und ist in der Zwischenzeit nicht wirklich upgedatet worden.
Und das andere System, was du mitbringen kannst?
Dem diametral gegenüber ist ein sehr neues System. Ich glaube, es ist ein oder zwei Jahre alt, mit dem Namen Wearing the Cape, das Superhelden in einer eigenen Welt im Fate-System unterbringt und das Fate-System dabei ein gutes Stück erweitert. Fate an sich ist ja relativ regelarm, das gilt für Wearing the Cape nicht vollständig. Es wurden die Fertigkeiten in Fertigkeiten und Attribute unterteilt und das System ist deutlich komplexer, als man es von Fate gewöhnt ist. Aber es bietet die Möglichkeit, sehr, sehr unterschiedliche Fähigkeiten und auch Quellen für diese Fähigkeiten sinnvoll abzubilden.
Klingt schon durchaus interessant. Ja, und Wearing the Cape ist dann auch gleichzeitig der Schwung rüber zu mir. Wie bereits gesagt, ich leite seit vielen Jahren eine Aberrant-Kampagne im Fernasien in der nahen Zukunft, in der Superhelden durch einen plötzlichen Evolutionssprung in der Menschheit ausgelöst worden sind. Das System ist weniger Avengers oder die Welt ist weniger Avengers, mehr Watchmen. Und es geht vielmehr darum, was man aus der Macht macht, die man bekommen hat und wie man den vielfältigen Interessen von Konzernen, Nationen, Fraktionen, Sekten und allen möglichen anderen Gruppierungen entgegensteht, wie man damit umgeht. Aberrant, und ich glaube, das ist wahrscheinlich ein wenig der Punkt, wo wir vielleicht ein wenig ins Tiefer gehen. Das ist ein System, das liest sich auf dem Blatt total gut. D&D Die Welt ist hinreißend, aber für mich die beste Superheldenwelt und ich kenne viele, viele, viele Comics auch aus dem Indie-Sektor. Die Regeln funktionieren jedoch gar nicht. Und das ist der Übergang zu Holger mit Wearing the Cape. Wir haben uns nämlich nach vielen Jahren Aberrant und 16 Seiten Hausregeln, indem wir versucht haben, das Regelsystem irgendwie glatt zu ziehen, letztendlich entschieden, das alles wegzuwerfen und die Geschichte weiter mit Fate zu spielen.
Richtig. Eine kurze Anmerkung vielleicht dazu. In der nahen Zukunft von 2005 finde ich ganz interessant.
Ja, Once Upon a Time. Das System stammt natürlich aus den 90ern und ist von White Wolf. Und dementsprechend hat das natürlich damals die nahe Zukunft gehabt, aber heutzutage bewegen wir uns natürlich in einer parallelen Ebene, einer parallelen Welt, einem parallelen Superheldenuniversum.
Du sprichst White Wolf als Publisher von dem System gerade an. Ich glaube, das ist auch genau das, wo das System so sehr krankt. White Wolf ist bekannt dafür, großartige Welten zu schreiben und dann Regelsysteme, die zumindest in der Action nicht so funktionieren, wie sie sollen. Und sie haben es mehrere Male versucht, auch actionlastigere Settings wie Scion oder Exalted vernünftig zu verregeln und es ist nicht einmal geglückt und da ist Aberrant keine Ausnahme.
Nein, in der Tat. Aber und du hast gerade noch ein paar andere Systeme genannt, die zwar nicht dem Superhelden-Genre zuzurechnen sind, aber durchaus Merkmale davon haben, nämlich Scion Exalted. In dem einen spielt man Götter, Abkömmlinge der Antike, die in der heutigen Welt mit gottgleichen oder semigottgleichen Kräften agieren. Das andere ist High Fantasy auf extremer Ebene mit einem guten Schlag Anime-Action drin. Es gibt natürlich noch ein paar mehr Systeme. Darunter haben wir auch besprochen auf unserer Seite Urban Heroes und Bulletproof Blues. Da kann der geneigte Leser sich sicherlich nochmal drüber näher informieren. Und es gibt auch noch das Hero System. Das haben wir nicht beleuchtet, aber das wollen wir natürlich nicht außen vor lassen.
Das ist, glaube ich, aus heutiger Sicht auch wirklich nicht mehr interessant, zumindest nicht für deutsche Rollenspieler, denn das ist eigentlich nur etwas für Leute, die sehr viel Freude an Mathematik haben.
Da bist du doch einer von, oder?
Ja, aber davon gibt es im Rollenspielsektor immer weniger.
Das ist wohl wahr. Rollenspiel versucht sich auch hier zu modernisieren und versucht sich leichtgängiger den Massen anzunähern. Nicht mehr erschlagen werden von massiven Regelwerken, sondern von kurzen, knappen Ansätzen. Vielleicht von daher ist der simulationistische Ansatz mit hoher Mathematik und vielen, vielen Optionen nicht unbedingt der richtige. Aber wir wollen uns hier gar nicht in GNS-Theorie vertiefen. Superheldensysteme. Eigentlich marktwirtschaftlich gar nicht so ein großer Erfolg. Was denkt ihr? Woran liegt das?
Ich denke, dass das mehrere Gründe hat. Allen voran sicherlich, dass es sehr schwierig ist, die meisten Superheldengeschichten umzusetzen, denn wenn man Comics liest, sind das in den allermeisten Fällen Geschichten über einzelne Figuren, die herausragende Geschichten erleben und das lässt sich auf Gruppen nur bedingt umsetzen. Und wenn es dann umgesetzt wird, wie bei den Avengers oder ähnliches, dann hat man meistens völlig inhomogene Gruppen, in denen auch Machtlevel vorkommen, die absolut nicht zusammenpassen. Und das funktioniert in geskripteten Geschichten sehr gut, im Rollenspiel aber nur sehr schwierig. Ich stelle mir mal nur vor, wenn jetzt in Infinity War Thanos zufällig mal einen Seitenhieb in Richtung Black Widow oder Hawkeye fliegen lässt, dann wären die in den meisten Rollenspielsystemen in diesem Moment tot und das ist einfach nicht spannend.
Ja, ich bin da auf jeden Fall bei dir. Ich muss allerdings sagen, ich habe einfach das Gefühl, dass generell diese ganze Superhelden-Thematik vielleicht auch erst in den letzten Jahren jetzt wirklich so krass an Fahrt aufgenommen hat, eben auch durch das MCU, dass vielleicht jetzt der Zeitpunkt wäre, wo diese Spiele auch ein bisschen erfolgreicher werden würden. Weil viele der Systeme, die wir jetzt angesprochen haben, sind nicht mehr die allerneuesten, muss man ja auch sagen. Und was vielleicht auch noch dazu kommt, ist natürlich, dass es für viele, gerade Rollenspieler, auch eine Umgewöhnungssache ist, so ein bisschen aus ihrer eigenen Welt herauszukommen, die sie sich in Fantasy-Rollenspielen und so weiter jetzt geschaffen haben. Immer, man muss einfach sagen, die ganzen Superhelden-Rollenspiele sind natürlich auch immer noch eine Nische, die wahrscheinlich auch gerade deshalb, weil sie eben bisher noch nicht so erfolgreich waren, auch von so wenig Spielern gespielt wird, dass es einfach auch wenig Gruppen dazu gibt, die sich halt finden lassen, auch wenn sich halt Leute für diese Systeme interessieren, die vielleicht auch einfach zu wenig Mitspieler finden.
Das ist sehr gut möglich. Ich glaube aber, dass auch bei dem jetzt, ich nenne es mal den Superhelden-Hype, der jetzt durch das Kino seit einigen Jahren hervorgerufen wurde, dass es immer noch ein großes Problem gibt und das geht in eine ähnliche Richtung wie das, was Holger sagte. Und das sind meistens die Regeln der Systeme. Meiner Meinung nach, ich stelle da jetzt mal eine steile These auf, ist das Problem fast aller Superhelden-Rollenspielsysteme, dass die Regeln einen viel zu großen Fokus auf die Kräfte der Charaktere legen. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie kommt der Mann auf eine solche Aussage, weil ein Superheld wird durch seine Kräfte definiert?
Ja, nur zum Teil. Batman zum Beispiel wird ja überhaupt nicht darüber definiert und die Persönlichkeit von den Figuren ist eigentlich das Spannendere, aber natürlich braucht es für die Kräfte irgendwelche Regeln, denn ansonsten wären sie ja auch keine Superhelden.
Die Frage ist, braucht es so viele Regeln? Denn ganz typisch ist zum Beispiel ein System wie das Silver Age Sentinels. Das hatte ein freies Erschaffungssystem mit Punktekauf und man konnte im Grunde genommen jede irgendwie aus Comics bekannte Superkraft kaufen und mit einem entsprechenden numerischen Wert versehen. Das heißt, wenn ich wusste, ich hatte Superstärke auf Level 4, dann konnte ich genau sagen, ich kann x Tonnen heben und so viele Tonnen werfen. Die Frage ist aber, was sagt das für das Spiel für mich aus? Meiner Meinung nach sind das Informationen, die völlig überflüssig sind. Entscheidender sind eher solche Fragen, wie es Roger zum Beispiel eben beim Thema Aberrant schon angesprochen hat. Was tue ich mit der Macht, die mir gegeben ist? Wie gehe ich damit verantwortungsvoll um? Was bedeutet für mich Heldentum oder vielleicht auch Schurkentum? Vielleicht bin ich überhaupt kein klassischer Held, wie man sich den vorstellt. Und ich denke, dass es da viel wichtiger ist zu sagen, wer sind die Charaktere, wie ist ihre Persönlichkeit? Und das Ganze einfach nur von außen herum mit diesen Superkräften zu verpacken. Aber der Regelmechanismus muss für diese Superkräfte nicht allzu konkret sein, denn dann haben wir immer das Problem, das gerade beschrieben wurde. Wenn dann der wirklich starke Schurke den kleinen Helden ohne echte Superkräfte trifft, dann ist dieser Held dem Realismus nach natürlich weg vom Fenster. Aber Realismus ist bestimmt nicht der Punkt, an dem ein Superheldensystem ansetzen muss.
Das ist ja der große Punkt letztendlich, was den geschriebenen Comic von der gemeinsam erzählten und erlebten Rollenspielgeschichte unterscheidet. In einem Comic funktionieren Hulk und Black Widow super zusammen, weil der Comicschreiber und Storyboard-Designer gesagt hat, dass der Übergegner, mit dem sich Hulk prügeln wird, der wird sich nicht umwenden und erstmal die Kleinen umklatschen, weil Focus Fire und Ads erstmal als allererstes wegklatschen, wenn man mal diesen Termini aus dem MMO benutzen darf, sondern im Rollenspiel, an einem Tisch, wenn alle zusammensitzen, da passieren unerwartete Dinge. Und das ist wahrscheinlich auch eines der Knackpunkte von Superheldensystemen.
Felix, du beschreibst den sehr narrativen Ansatz des Rollenspiels, ohne jetzt die GNS-Theorie auch an der Stelle weiter zu vertiefen. Das mag für manche Leute genau das Richtige sein und auch das, was gewünscht ist. Aber wenn man sich mal anschaut, gerade die Team-Up-Filme von Helden sind doch extrem actionlastig und haben, was solche Entscheidungen angeht, relativ wenig zu bieten. Und entsprechend müssen diese Systeme auch im Action-Bereich belastbar sein. Und das sind die wenigsten Systeme dieser Art.
Also natürlich geht es hier um Geschmacksfragen. Nicht jeder Spieler kann mit entsprechend narrativ geprägten Systemen etwas anfangen. Ich glaube aber, die Beispiele, die ich gefunden habe, die mir gut gefallen haben im Superhelden-Genre, die waren fast alle immer sehr narrativ geprägt. Ausnahme ist da das bereits erwähnte Silver Age Sentinels, das halt dann doch sehr viel auf numerische Werte gesetzt hat und viel auf Mathematik. Und gerade das hat irgendwann bei uns die Schwäche entwickelt, dass es halt nur noch ein Aufrüsten war, wer kann am meisten Rüstungspunkte pumpen, wer macht am meisten Schaden. Und dann hat es seinen Charme komplett verloren. Deswegen meiner Erfahrung nach die gut funktionierenden Systeme, ja, die haben diesen narrativen Ansatz, der da einfach besser funktioniert für das Genre.
Weil du gerade Aufrüsten gesagt hast, was ich mir auch noch vorstellen konnte und was zumindest auch für mich immer ein Problem war, gerade bei Superhelden-Systemen, ist natürlich auch ein bisschen die Charakterweiterentwicklung. Weil im klassischen Fantasy-Rollenspiel oder auch im klassischen generellen Rollenspiel hat man natürlich immer so ein bisschen die Entwicklung vom From Zero to Hero. Also man beginnt als Bauerssohn und ist dann später der große Schwertkämpfer oder angepasst. Und das hat man natürlich in so Superhelden-Rollenspielen eher weniger. Du hast eine Entwicklung, die eher sich auf persönliche Geschichten beschränkt, nur eine sehr kleine Weiterentwicklungsmöglichkeiten, weil du bist ja schon der große Held, du hast ja schon diese großen Kräfte und da fällt es, glaube ich, auch als Charakter und als Spielleiter, glaube ich, auch schwer, Möglichkeiten zu entwickeln, für die Spieler sich weiterzuentwickeln oder ihren eigenen Charakter auch halt von den Werten her weiterzuentwickeln.
Insbesondere, wenn man Systeme sieht wie Marvel Heroic, wo man den Charakter ja nicht mal selbst erstellt hat und im Grunde nicht mal von der Persönlichkeit her groß entwickeln kann, weil der ja schon Jahrzehnte Geschichte auf dem Buckel hat.
Richtig, das ist auch eine sehr große Herausforderung, weil wenn man natürlich auch gerade mit Leuten zusammensitzt, die schon viel Erfahrung in diesem ganzen Genre haben und schon jeden Superhelden aus dem Marvel-Universe irgendwie in- und auswendig kennen, dann ist man natürlich auch gerade als Neuling so ein bisschen eingeschüchtert und fragt sich erstmal, okay, spiele ich den jetzt überhaupt richtig? Weiß ich irgendetwas über den Helden nicht, was die anderen vielleicht schon wissen? Und das sehe ich auch als große Schwierigkeit. Deswegen gerade das Marvel Heroic Role-Playing Game ist also für richtig lange Kampagnen eigentlich nicht geeignet, auch wenn es so ein Milestone-System gibt, wo es eben die Möglichkeit gibt, Erfahrungspunkte zu gewinnen. generieren. So richtig für langfristige Kampagnen, eben wegen der fehlenden Entwicklung, ist es eigentlich nicht geeignet.
Das sehe ich genauso. Allerdings, das Marvel Heroic Roleplaying Game ist da natürlich auch wirklich ein krasser Sonderfall. Also das ist das einzige System dieser Art, das ich jemals gesehen habe. Und da rede ich jetzt nicht über Superheldensysteme, sondern über Rollenspielsysteme insgesamt, das einfach keine Charaktererschaffung, nicht mal in den Grundzügen besitzt, sondern ganz fest davon ausgeht, dass man etablierte Charaktere spielt, nicht nur vorgefertigte Charaktere wie bei irgendeinem Demo-Abenteuer, sondern wirklich Charaktere, die seit Jahrzehnten bekannt sind und schon ihre Vorlagen in der Literatur haben. Das gibt dem automatischen Sonderstatus, der das Problem gerade der Charakterentwicklung natürlich nochmal ganz arg verschärft.
Allerdings hast du natürlich ein ähnliches Problem, in Anführungsstrichen, bei Fate. Fate hat jetzt auch nicht mehr die gigantische Charakterentwicklung. Natürlich, klar, man kann Skills tauschen, Aspekte können sich verändern und. Aber eine gewisse Parallele gibt es da schon.
Ja, die gibt es. Ich würde da auch tatsächlich dem Punkt überhaupt nicht widersprechen wollen. Die Charakterentwicklung ist in einem Superheldensystem immer eine Sache mit einem großen Fragezeichen. Denn vollkommen richtig gesagt, die Kiste mit Loot oder der Sack voll Erfahrungspunkte, die man findet, das funktioniert in den wenigsten Systemen gut. Die Frage ist halt wirklich, braucht es das für ein gutes Rollenspielsystem? Natürlich, wer sagt, er spielt vor allem, um seinen Charakter wertetechnisch aufzupolieren und besser werden zu lassen, der wird dann mit solchen Systemen nicht allzu glücklich werden. Das ist aber eine Sache von Geschmack, da kann ich ja fast jeden Aspekt heranziehen und sagen, wenn mir der persönlich nicht gefällt, dann ist das nichts für mich. Ich glaube eigentlich, dass Superheldensysteme sehr gut funktionieren können, ohne dass sie diese Möglichkeit haben, den Charakter Gott weiß wie wertetechnisch auszubauen. Dann muss es halt wirklich eine persönliche Entwicklung sein.
Die reicht aber für viele Spieler zumindest nicht für eine Motivation über Jahre aus, wie es bei anderen Rollenspielsystemen halt der Fall ist.
Plus, und ich glaube, das ist auch etwas, was natürlich so ein bisschen auch Computerrollenspiele vorgemacht haben, diese ganze Geschichte mit dem Charakter weiterentwickeln und neuen Loot sammeln und mächtiger werden. Das ist natürlich etwas, was man als Rollenspieler, sowohl als Pen-Paper-Rollenspieler als auch als PC-Rollenspieler, ein Stück weit auch gelernt hat und wo sich die Leute auch ein bisschen daran gewöhnt haben. Deswegen, also ich stimme dir vollkommen zu. Natürlich ist es in einer Form eine Geschmackssache, aber ich glaube, dass es vielen Leuten etwas schwerer fällt, in solche Systeme, wo es diese Charakterentwicklung nicht gibt, überhaupt erst reinzufinden.
Ja, sicherlich ein Punkt wert, über den man immer nachdenken sollte. Aber nochmal hier an der Stelle den Bogen zurück. Wenn doch bereits drei Systemregelwerke sich dem Thema zugewandt haben, ist es eine valide Aussage, dass ein Superheld eben nicht mehr wächst, sondern ist, wie er ist und nur noch in Kleinigkeiten anzupassen ist und der wahre Spielantrieb aus der Interaktion kommt? Geht es gar nicht mehr so sehr um Dungeons, Leerräumen?
Absolut nicht. Also tatsächlich, du hast gerade schon Powered by the Apocalypse angesprochen. Da sind wir ja wieder bei Masks. Tatsächlich, dieses System hat noch ein wenig Möglichkeiten, auch die Kräfte des Charakters weiterzuentwickeln. Das ist natürlich durch den Clou geregelt, man spielt einen Teenager. Das heißt, die Kräfte sind vielleicht auch noch nicht voll entwickelt. Vielleicht spielt man so eine Art Superman in the Making, der zwar schon fliegen kann und schon super stark ist, aber er hat den Hitzeblick noch nicht. Den kann er später noch lernen. Und er kann vielleicht auch noch lernen, noch unverwundbarer zu werden, als er jetzt schon ist. Das heißt, ein klein wenig existiert diese Möglichkeit. Interessanter ist da aber eigentlich eher, wenn man zum Beispiel den Charaktertypen des Legacy spielt. Das wäre jetzt sozusagen der Superman oder der Batman, also jemand, der aus einer bestehenden Reihe von Helden abstammt. Dass bei dem natürlich immer die Frage beantwortet werden muss, wird er eines Tages so wie seine Vorgänger oder wird er sich stark von ihnen unterscheiden? Wie entwickelt er sich in der Hinsicht? Also auch da, der Fokus liegt wieder auf der Persönlichkeit. Die Kräfte kommen so ein bisschen nebenher.
Wie ist es denn bei Mutants und Masterminds? Weil du hast ja gerade gesagt, Holger, das ist ein D&D-Derivat und zu D&D gehört Stufenanstieg eigentlich unweigerlich dazu.
Korrekt, den gibt es auch bei Mutants and Masterminds. Da gibt es sogenannte Kraftlevel und die steigen natürlich mit der Zeit. Es gibt Erfahrungspunkte, es gibt Ausrüstung etc. Das funktioniert an der Stelle relativ ähnlich wie D&D, aber so wie D&D auch in jeglicher anderen Form. Es ist halt im Grunde ein reines Kampfsystem und alles andere ist ein wenig nebensächlich.
Da merkt man den Mief der 80er.
Naja, ich würde es jetzt nicht unbedingt Mief nennen. Es ist etwas, das ein großer Teil der Spielerschaft gerade in den USA zu der Zeit haben wollte. und vielleicht auch heute noch haben möchte.
Ja, ich persönlich bin da eher auf Seiten von Diablo und ähnlichen PC- oder Konsolenspielen. Wenn ich einfach irgendwas umkloppen möchte, schmeiße ich den Rechner an. Aber gut, das ist meine private Meinung und dementsprechend...
Du sagst dir mal, das möchten die Spieler heute noch haben. Wenn wir uns jetzt ansehen, welche neueren Systeme wir genannt haben, dann würde ich da doch mal sagen, diese Aussage ist aber mit Vorsicht zu genießen. Offensichtlich die Superhelden-Systeme, die jetzt auf den Markt kommen und gespielt werden, die scheinen ja von diesem Level 1 bis 20 Prinzip, dass das D20-System so gerne mitbringt, ja abzuweichen.
Das stimmt. Ich glaube, dass es eine Entwicklung gibt in diesem Bereich, die mehr andersartige Spieler anzieht. Aber ich glaube nicht, dass diese alte Vorliebe für die härteren Systeme vollständig verschwunden ist. Auch wenn in dem Bereich, vielleicht auch durch die Erkenntnis, dass das nicht so richtig gut funktioniert, im Superheldenbereich nichts mehr herausgekommen ist.
Was ist denn für euch der Reiz an Superheldendarstellung im Rollenspiel?
Das ist auch zwiegespalten. Zum einen ist es natürlich schon sehr cool, mal so die härteste Sau von allen zu spielen, die alles kann und eigentlich keine Fehler hat. Aber relativ schnell stellt man dann fest, das macht nur sehr begrenzte Zeit Spaß. Und danach geht es dann darum, herauszufinden, wie es jetzt schon mehrfach angesprochen wurde, was unterscheidet eigentlich auch psychisch eine Person mit außergewöhnlichen Kräften von einem normalen Menschen? Wie reagiert er auf eine Welt? Wie reagiert eine Welt auf ihn? Und damit kann man sehr interessante Geschichten erzählen.
Steffen, du kennst jetzt bislang nur Marvel Heroic, da man ja quasi existente Charaktere dort spielt. Was hat denn für dich den Reiz ausgemacht?
Ich muss sagen, da bin ich eher so ein bisschen reingerutscht. Ich war jetzt nicht so derjenige, der gesagt hat, ich will unbedingt einen vorgefertigten Helden spielen. Ich habe früher tatsächlich sehr viel City of Heroes gespielt, ein uraltes MMORPG auf dem PC. Und da habe ich so ein bisschen meine Liebe zu dieser Art von Storytelling auch irgendwie entwickelt, weil man kann einfach in so einem Superhelden-Genre, wenn man das eben entsprechend spielt, so viel spielen, was komplett over the top ist, und das macht mir sehr, sehr viel Spaß. Also wenn eine Stadt angegriffen wird von grünen Aliens, die mit blauen Laserstrahlen alle Menschen in Schweine verwandeln, dann kann man das machen. Und das öffnet für mich einfach sehr, sehr viele Möglichkeiten. Das kann man natürlich auch in anderen Systemen tun, klar. Ich bin aber generell so jemand, ich habe früher sehr, sehr viel DSA gespielt und mir hängt dieses ganze Fantasy langsam ein bisschen zum Hals raus. Und deswegen ist es für mich immer wichtig, auch mal neue Arten des Rollenspiels zu entdecken. Und da gehört Superhelden einfach irgendwie für mich mit dazu.
Ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Aussage. Einfach mal die Skurrilität des Comic-Genres genießen und verbunden mit Holgers ein Stück weit over the top zu sein.
Also dem kann ich mich nur anschließen. Ich leite in erster Linie Superheldensysteme, habe relativ wenig als Spieler damit Zeit zugebracht. Und ich liebe es, dass man in den Superheldensystemen ganz viel natürlich mit Klischees spielen kann. Denn es handelt sich um ein Genre, das schon altbekannt ist, das viele Leute aus den Comics kennen, heute natürlich auch aus den Kinofilmen. Da ist einfach schon klar, welche Topics müssen bedient werden, damit es sich so anfühlt, wie es sich anfühlen soll. Und das macht unheimlich Spaß, wenn man da als Spielleiter einfach auch mal, ich sag's jetzt mal ganz unverblümt, auch mal mit ein paar billigen Tricks arbeiten darf und alle finden es klasse. Darüber hinaus finde ich aber auch, der Reiz der Charaktere in diesen Systemen ist immer, dass sie so überlebensgroß sind. Das sind eben nie die Charaktere von nebenan, sondern es sind immer irgendwie Personen, die über allen normalen alltäglichen Dingen stehen und die dadurch als Projektionsfläche für bestimmte psychische Themen und für Persönlichkeitsmerkmale irgendwie noch ein etwas größeres Abbild darstellen als normale Menschen. Das heißt, man kann da so ein bisschen mit der groben Keller arbeiten, es wirkt aber trotzdem nicht unglaubwürdig. Denn wenn man sich jetzt zum Beispiel mal einen Charakter wie Batman ansieht, dessen Probleme, da würde man normalerweise sagen, der Mann gehört einfach auf die Couch, der hat den Tod seiner Eltern nicht verwunden und damit fertig. Die Geschichten, die über ihn erzählt werden, die haben aber einen so großen Rahmen und sind, wie schon eben so schön gesagt wurde, so over the top, dass man sagt, eigentlich ist es besser, wenn er sich sein Kostüm anzieht und Nacht für Nacht auf dunklen Dächern sitzt. Und das ist für mich auch ein ganz besonderer Reiz.
Würdet ihr dem zustimmen? Superhelden-Rollenspiele werden durch Klischees und gängige Tropoi ausgemacht?
Also erst einmal würde ich dem nicht zustimmen, dass Batman ein besonders toller Held ist. Ich habe nie verstanden, was den so großartig machen soll. Ich finde ihn eher extrem langweilig, aber das ist meine persönliche Meinung. Generell sind die Klischees natürlich etwas, das in jedem Rollenspiel, auch im Fantasy-Bereich, eine große Rolle spielen. Und für mich ist es immer besonders spannend, wenn Klischees in irgendeiner Form unterwandert werden. Im Superheldenbereich fällt mir da als großartiges Beispiel One Punch Man ein, der alle Klischees der Superhelden und der entsprechenden Anime nimmt und komplett auf den Kopf stellt mit einem Helden, der eigentlich überhaupt keinen Bock hat, Held zu sein.
Da muss jetzt ein bisschen mehr drüber erzählen. Wer ist dieser One Punch Man?
Naja, One Punch Man ist jemand, der unglaublich hart trainiert, nämlich jeden Tag etwa eine Stunde nicht besonders heftiges Training gemacht hat, so lange bis ihm die Haare ausgefallen sind und dadurch so mächtig geworden ist, dass er jeden Gegner mit einem Schlag ausnocken kann. Und eigentlich geht es ihm jetzt nur noch darum, einen Gegner zu finden, der ihm einen spannenden Kampf liefern kann. Und das versucht er viele, viele Bände der Manga und mittlerweile, ich glaube, eine Staffel des Anime lang ohne Erfolg.
Klingt nach einem sehr überschätzten und unglücklichen Heldendasein.
Exakt. Er heißt halt genau deshalb One Punch Man, weil er jeden mit einem Schlag ausnockt.
Ja, ich glaube, ich würde mich da auch langweilen, wenn mir die Herausforderung im Tischrollenspiel fehlen würde. Definitiv.
Ich muss sagen, ich kann Felix da ein Stück weit verstehen und ich sehe das ein Stück weit auch genauso. Man kann da sehr viel mit, um wieder auf das Thema Klischees zurückzukommen, man kann da sehr viel mit Klischees arbeiten und auf den ersten Blick sind auch Superheldensysteme oder die Darstellung der Charaktere sehr eintönig und sehr einfach. Aber auch für mich ist es auf jeden Fall sehr interessant, das dann aufzubrechen und dann dem Charakter auch mal hinter die Kulisse zu schauen, mal hinter die Maske zu schauen. Zum Beispiel bei den Batman-Filmen ist es ja gerade das Interessante, was sind eigentlich seine Ängste, was treibt den Mann überhaupt an? Und das ist auch etwas, wo ich sagen muss, was für mich auch ein Rollenspiel in diesem Superheldensystem überhaupt ausmacht, dass man eben die Möglichkeit hat, klar einerseits mit diesen Klischees zu spielen und die zu bedienen, aber andererseits eben auch trotzdem einen tiefschichtigen Charakter zu entwickeln.
Ja, durchaus richtig. Aber jetzt mal, wie man so schön bei uns im Pott sagt, Butter bei die Fische. Fantasy ist eigentlich der Platzhirsch in Sachen Tischrollenspielen. Schaut nur mal ins Kino, sind Superhelden und Over-the-Top-Filme, die momentan Millionen und Milliarden machen. Und trotzdem gibt es im Tischrollenspiel, wenn man die beiden Branchen betrachtet, einen deutlichen Abbruch. Fantasy dominiert alles. Leute werden nicht müde, das 23. Fantasy-System zu kaufen, aber die Superheldensysteme floppen. Wir haben ja eingangs schon drüber gesprochen, warum das nicht so richtig klappt. Jetzt vergleichen wir es doch mal unter dem Gesichtspunkt. Sind Superhelden massentauglich und wollen Rollenspieler keine Massentauglichkeit?
Ich glaube nicht, dass das der Punkt ist. Ich glaube, dass das Superhelden-Genre da einfach anders aufgestellt ist. Wir müssen gar nicht erst im Rollenspielbereich schauen, sondern vielleicht auch bei den geschriebenen Publikationen. Es gibt nicht wenige Superhelden, das ist wahr. Aber wenn man sich den zeitlichen Verlauf anschaut, passiert es relativ selten, dass da neue bei entstehen, die dann auch dauerhaft Bestand haben. Hingegen im Fantasy-Bereich gibt es diese typische Coming-of-Age-Story, der Monomythos, den gibt es in so vielen Inkarnationen und davon kommen immer und immer und immer wieder neue raus und das reißt nicht ab. Und genauso ist es im Rollenspiel. Diese Findung, diese Werdung des Helden lässt sich auf so viele unterschiedliche Art und Weisen spielen, dass die Spieler einfach nicht müde werden, während bei den Superhelden das Portfolio irgendwie begrenzt zu sein scheint.
Also da muss ich gleich einhaken. Ich bin tatsächlich vom Fantasy-Setting sehr müde. Also ich glaube, es gibt auch jede Menge Leute, die das Ganze schon ein bisschen überdrüssig sind. Ich glaube so ein bisschen, dass vielleicht der Rollenspielmarkt auch so ein bisschen hinterherhinkt, hinter dem allgemeinen Trend. Weil der ganze Fantasy-Hype ist ja im Endeffekt erst losgegangen durch, das stelle ich jetzt einfach mal so in den Raum, also widersprecht mir gerne, wenn ihr anderer Meinung seid, natürlich durch die geschriebenen Werke von Tolkien und daraus eben dann sowas wie Dungeons and Dragons und das Schwarze Auge in Deutschland. Und so etwas gab es einfach bisher für diesen ganzen Superhelden-Kosmos einfach noch nicht. Und ich glaube aber, dass...
Ich glaube, da kann man nicht widersprechen. Tolkien ist nun mal die Wurzel allen Übels.
Das ist leider wahr. Ich meine, ich schätze ihn persönlich auch sehr und ich liebe der Herr der Ringe, das muss ich auch wirklich sagen, aber irgendwann muss es auch einfach mal vorbei sein. Und ich glaube wirklich, dass der ganze Rollenspielmarkt da einfach noch ein bisschen hinterherhinkt und das vielleicht in, ihr könnt mich gerne darauf festnageln, in 10 bis 15 Jahren, dass dann vielleicht ein anderes Genre der Platzhirsch sein wird. Und vielleicht ist es das Superhelden-Genre, wer weiß. Aber vielleicht sind auch jetzt schon die Leute durch das MCU komplett von dem ganzen Thema weg, weil sie einfach keinen Bock mehr auf Superhelden haben. Das kann natürlich auch sein.
Also zumindest würde ich mal behaupten, diese These, die Roger aufgestellt hat, dass Rollenspieler einfach keine Massenkompatibilität haben wollen, da kann ich ein ganz starkes Argument gegen anführen. Und das ist der Herr der Ringe. Denn als der ins Kino gekommen ist, hätte nach dieser These ja sofort das Fantasy-Genre im Rollenspiel abflachen müssen. Das genaue Gegenteil war aber der Fall. Das hat das Fantasy-Genre wirklich nur beflügelt, weil man endlich mal die Umsetzung der Geschichten, die man immer schon am Spieltisch erlebt hatte, in der tollen Variante auf der großen Leinwand gesehen hat. Das hat für viele Leute einen richtig tollen Impuls geliefert. Ich glaube, was aber das Problem ist, wenn es dann darum geht, warum kommen Themen wie Superhelden im Rollenspiel nicht so gut an und ein Fantasy-System nach dem anderen kommt auf den Markt, da sind Rollenspieler häufig auch leider einfach Gewohnheitstiere. Viele Leute sind halt sehr zufrieden damit zu sagen, das, was ich kenne, das spiele ich und wenn davon eine Variation kommt, wunderbar. Aber wenn irgendwas wirklich Neues kommt, dann bin ich erstmal vorsichtig und zurückhaltend. Deswegen kommt so ein Thema wie Superhelden vielleicht auch noch nicht so stark an den Spieltisch wie ins Kino. Denn ins Kino, da lege ich einmal Geld auf den Tresen, setze mich hin und nach 2 Stunden ist alles vorbei. Bei einem Rollenspiel gilt aber unter Umständen, ich muss erstmal eine Kampagne vorbereiten, da muss ich Zeit und Muße reinstecken. Das geht einfach nicht so fix.
Also was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht?
Ja, im Grunde genommen schon.
Das und ich glaube, das, was ich auch schon eingangs mal erwähnt hatte, dass Fantasy vom Grundprinzip her, auch von dem, was wir gerade als Wurzel ausgemacht haben, Tolkien, etwas ist, was auf Gruppen ausgelegt ist und diese Gruppen zusammen funktionieren müssen. Wenn man bei Superhelden schaut und ins MCU, wenn man sich da mal überlegt, wer würde denn da zum Beispiel Hawkeye spielen wollen?
Ich.
Das ist interessant. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Die meisten Leute würden wahrscheinlich eher Iron Man oder Captain America oder den Hulk nennen, aber diese kleineren Charaktere sind für die meisten Spieler wahrscheinlich nicht so interessant.
Das kommt drauf an. Also tatsächlich, ich muss jetzt schon wieder auf Masks zurück. Man merkt, ich bin sehr begeistert von diesem System. Das hat nämlich tatsächlich ein Charakterbuch. Also die Powered by the Apocalypse-Systeme bieten ja immer eine gewisse Anzahl von Archetypen, aus denen man wählen kann. Es gibt keine freie Charaktererschaffung. Und da gibt es einen Charakter, der Beacon, also quasi das Leuchtfeuer. Das ist ein Charakter, der definiert sich dadurch, dass er keine wirklichen Superkräfte hat. Das heißt, er kann vielleicht so ein bisschen Schwert kämpfen oder Martial Arts oder er kann mit dem Bogen schießen. Man sieht also, es ist auch in gewisser Hinsicht ein Hawkeye. Und seine große Thematik, die immer bedient wird, ist eben die Frage, warum ist er eigentlich dabei? Ist das nicht alles viel zu gefährlich für ihn? Er ist doch eigentlich gar keiner von den Helden. Und im Grunde genommen ist die Herausforderung für diesen Charakter, den anderen zu beweisen, es gibt gute Gründe, warum ich dabei bin. Vielleicht ist es einfach wichtig, dass ich den anderen immer wieder vor Augen führe, wie Menschlichkeit auszusehen hat, gerade wenn sie von ihren Kräften her längst Götter geworden sind. Vielleicht bin ich aber auch der, der in dem einen wichtigen Moment das tun kann, was die anderen nicht tun können. Da erinnere ich gerne an Avengers 2, wo in der Szene, in der alle Helden von der Scarlet Witch verwirrt worden sind, bis auf Hawkeye, der seine Erfahrung mit Gedankenkontrolle hat und sich deswegen im richtigen Moment mit einem Elektrofall wehrt. Habe ich gefeiert im Kino, absolut. Ich liebe diesen Charakter.
Da sind wir aber wieder an dem Punkt, dass das genau deshalb funktioniert, weil die Story vorgesehen hat, dass das funktioniert. Nicht, weil der Charakter an der Stelle etwas Besonderes konnte.
Für sowas gibt es allerdings Regelmechanismen.
Ich würde ganz gerne noch einmal ganz kurz zurückkommen und generell die Aussage in Frage stellen, dass tatsächlich Fantasy immer noch auf dem aufsteigenden Ast ist. Wenn ich mir so die Systeme angucke, die in den letzten Jahren so rausgekommen sind, ich meine, klar, Fantasy ist immer noch mit Pathfinder und D&D immer noch ein sehr, sehr großer Anteil des Ganzen, aber mittlerweile gibt es doch auch schon jede Menge neue Systeme, oder? Die jetzt dazukommen, die komplett andere Sachen bedienen und ich glaube, so langsam kommen wir hoffentlich aus diesem ganzen, hey, wir spielen nur Fantasy-Spiele, doch langsam mal ein bisschen raus, oder?
Ja, es kommt eine ganze Menge, absolut. Und ich hoffe da genauso wie du, dass sich da auch noch einiges mehr entwickeln wird. Aber wie du schon sagst, die Großen, die immer schon da waren und die auch immer gut laufen, die sind stark Fantasy geprägt. Da gibt's auch immer noch einen Shadowrun und da gibt's auch einen Cthulhu. Aber tatsächlich, die Platzhirsche bleiben die Fantasy-Systeme. Also ich finde schon, dass man sagen kann, Fantasy hat auch immer noch einen Löwenanteil.
Das ist sicherlich richtig, aber auch vielleicht etwas ab von dem Thema, was wir heute eigentlich behandeln wollten.
Das stimmt. Insofern wäre vielleicht eher die Frage, wie müsste denn so ein Superhelden-System sein, damit Fantasy vielleicht diesen Status verlieren würde?
Genau. Was bräuchte ein System, damit es einen ähnlichen Erfolg wie Systeme wie Shadowrun oder Dungeons & Dragons haben könnte, aber im Superheldenbereich? Was müsste so ein System mitbringen?
Ich glaube, es müsste tatsächlich ähnlich wie eben bei den Fantasy-Systemen die Spieler an etwas anderes erinnern, was sie bereits irgendwo anders erlebt haben. Beispielsweise, wenn man als Gruppe von Jugendlichen in Avengers 2 geht und danach herausgeht und denkt, oh geil, solche Abenteuer möchte ich auch erleben, dann muss das Superhelden-System, was man hat oder was es gibt, diese Möglichkeit bieten. Und zwar nicht im Sinne des Marvel Heroic Roleplaying Games, dass man genau diese Charaktere irgendwie darstellt, sondern in einer gewissen Form, dass ich selber auch den Charakter erstellen kann, den ich möchte, aber gleichzeitig ähnliche Geschichten erleben kann, wie eben die großen Vorbilder auf der Kinoleinwand.
Ich glaube, dass es genau das Gegenteil ist, oder nein, ein Gegenteil von einem der Punkte, die du gerade genannt hast. Ich glaube, was ein solches System bräuchte und was es bisher nicht gibt, ist eine IP, also eine Welt, die den Leuten bekannt ist und in der man eigene Geschichten gut spielen könnte. Mir fiel da zum Beispiel sowas ein wie My Hero Academia, was sich wahrscheinlich sogar für Masks sehr gut anbieten würde und eine breitere Kundschaft finden könnte.
Um was genau handelt es sich da? Der Name sagt mir leider gar nichts.
My Hero Academia ist eine Anime-Reihe beziehungsweise auch eine Manga-Reihe aus dem Shonen-Bereich, die in den letzten Jahren sehr, sehr viel Erfolg hatte und eben genau so eine Akademie von jungen Helden beschreibt und auch deren Persönlichkeiten, Kräfte etc. sehr gut beleuchtet und interessante Geschichten mit ihnen erzählt. Und ich glaube, so etwas müsste bekannter werden, müsste größer aufgezogen werden und dann müsste es ein System dazu geben, damit das vernünftig funktioniert. Denn Superhelden leben viel mehr als der Fantasy-Bereich von dem Wiedererkennungswert der Helden.
Auf jeden Fall, da würde ich dir recht geben, ist natürlich eine sehr schwierige Sache, denn sowas wie das Marvel Heroic Roleplaying Game hat ja bereits gezeigt, man kann jetzt nicht eine der bestehenden Welten aus den Comics nehmen. Die ist einfach zu groß und zu etabliert, die engt das Spiel offensichtlich eher ein.
Und vor allem ist sie einfach, glaube ich, auch für neue Spieler viel zu unübersichtlich. Also als ich jetzt angefangen habe, mich so ein bisschen mit dem Marvel-Universum zu beschäftigen, eben aufgrund der Filme, muss ich sagen, es ist mir sehr schwer gefallen, da irgendwann die ganzen Helden auch auseinanderzuhalten, wer jetzt genau wer ist und wer woher kommt. Vielleicht wäre es dann doch einfacher, eine komplett neue Welt zu erschaffen, wo auch neue Spieler viel leichter reinfinden, als eben in sowas Riesiges wie das MCU.
Ich glaube, da wäre es wirklich wichtig, eine Welt zu haben, die auf der einen Seite einen Wiedererkennungswert hat, also dass man schon sagt, ja, das ist so eine typische Superheldenwelt. Das heißt, wir brauchen ein paar ikonische Helden, wir brauchen vielleicht auch irgendwie so eine Art ja, Regierungseinrichtung, die sich auf Superhelden fokussiert hat. Das gehört einfach irgendwie dazu. Auf der anderen Seite sollte man aber nicht das Gefühl haben, ja, hat jemand Marvel oder DC genommen und hat die Namen ausgetauscht und vielleicht ein paar Farben an den Kostümen. Das ist nämlich auch was sehr schnell passiert. Das war bei Silver Age Sentinels zum Beispiel der Fall. Da konnte man bei jedem Helden sagen, ach guck mal, den erkenne ich doch wieder, den kenne ich aus Comic XY. Und das hat natürlich da diese Welt immer ja, nicht allzu optimal gemacht, so dass man als Spielleiter sehr schnell dazu übergegangen ist, zu sagen, man wirft alle existierenden NSCs raus und macht einfach eigene neue. Dann hat man aber wieder die Arbeit zu sagen, man erstellt die Welt komplett von vorne und muss sich erstmal entsprechend an den Tisch setzen, das Buch zu Rate ziehen, bevor man überhaupt spielen kann. Also ja, die Welt ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Knackpunkt, da bin ich bei euch.
Und abgesehen von der Welt, denke ich, haben Superheldensysteme das ganz, ganz große Problem, dass sie einen sehr hohen Anteil an Action in der Erwartungshaltung der meisten Spieler abdecken müssen, aber diese nicht zu verriegelt sein darf. Und bisher habe ich sehr wenige Systeme, nein, eigentlich habe ich bisher kein einziges System gefunden, dem es gelingt, spannende Kämpfe darzustellen, die nicht sehr, sehr regellastig und damit langwierig sind.
Naja, schau dir mal Superheldenkämpfe an, wie die in den Comics passieren. Die sind jetzt nicht irgendwie ewig langer Schlagabtausch, sondern meistens ein, zwei Schläge, dann wendet irgendeiner seine extreme Superkraft an und gewinnt den Kampf. Die Kämpfe sind in zwei, drei Panels, maximal drei Seiten durch.
Das stimmt, aber die modernen Comicleser sind ja eher diejenigen, die das Ganze auf den großen und kleinen Bildschirmen erleben und da ist es nun mal anders. Schau dir den Actionanteil in den Marvel-Filmen an oder auch in den DC-Filmen oder in den entsprechenden Fernsehserien. Da sind die Kämpfe schon ein entscheidender und auch zeitaufwendiger Anteil.
Das würde ich so unterschreiben. Also das wäre auch meine Erwartung an ein solches System. Ich muss irgendwie in der Lage sein, vielleicht nicht allein auf Kämpfe bezogen, aber ich muss in der Lage sein, krasse Sachen mit meinem Charakter zu machen, was die Action betrifft. Das ist einfach Teil dieses Genres und das ist auch definitiv durch Kinofilme und Ähnliches ist diese Erwartungshaltung nochmal verstärkt worden. Denn eine entsprechend ausgearbeitete Schlachtszene, die in einem Comic vielleicht zwei große Splash-Panels bedecken würde, die ist dann da eine halbstündige Szene, in der halb New York flach gelegt wird, das wirkt natürlich ganz anders auf den Betrachter und das erwartet man ein Stück weit vom Spiel, auf jeden Fall. Also da müssen die Regeln irgendwo mir die Werkzeuge an die Hand geben, zu sagen, solche Action muss am Spieltisch erlebbar sein.
Aber ich finde, das ist gerade ein ganz wichtiger Punkt. Denn wie du schon vorhin selber gesagt hast, das Comic-Genre wurde erst in den letzten Jahren richtig groß, indem das MCU und das DCEU, das DC Comics Extended Universe, diese ganzen heldenhaften Geschichten einfach mal auf die große Leinwand gebracht haben. Das heißt, der Zuschauer von einem Kinofilm von Superhelden, der jetzt ein Superhelden-Rollenspiel anfängt, hat eine ganz andere Erwartungshaltung als diejenigen, die nur die Comics gelesen haben. In den Comics geht es nämlich tatsächlich durchaus oftmals viel um die Konsequenzen des Handelns der Superhelden. Das hast du in den Filmen, wenn wir gerade besonders mal die letzten anschauen, Guardians of the Galaxy 2 oder besonders Thor 3, hast du natürlich eine ganz andere Nummer. Black Panther ist wieder einen Schritt zurückgegangen und hat einen eher ernsthaften Superheldenfilm mit natürlich einem hohen Coolness-Faktor gegeben, aber hat wieder eine ganz andere Seite bedient. Was ist denn letztendlich, oder was wäre der richtige Schritt, den ein Verlag angehen müsste, um ein zeitgenössisches Superheldensystem, was die Massen bedient, produzieren zu müssen? Was meint ihr da, Steffen?
Ja, wie eben schon kurz angerissen, ich glaube tatsächlich, es muss in einer gewissen Form einsteigerfreundlich sein, weil ich habe die Hoffnung und auch immer noch den Glauben daran, dass gerade durch solche Geschichten wie eben das MCU, durch die Filme, durch die Netflix-Serien und so weiter, auch viel mehr Leute plötzlich in dieses Genre Rollenspiel rein wollen. Und dazu muss es einfach eine Möglichkeit geben, dass auch Leute, die sich vielleicht nicht so viel mit dem Thema beschäftigt haben und auch bisher keine Profi-Rollenspieler sind, dass die einfach in so ein System reinrutschen und einfach mit ihren Freunden anfangen können, ohne gleich tonnenweise Regelwerke kaufen und lesen zu müssen.
Das finde ich genauso. Einsteigerfreundlichkeit ist das A und O. Und vielleicht brauchen Superheldensysteme auch ein paar Leitplanken für die Spieler. Vielleicht müssen an ein paar Stellen Grenzen gesetzt werden, um durch diese Einschränkungen ein bisschen die eigene Kreativität anzusprechen und auch nochmal den Einstieg zu erleichtern. Also vielleicht kein komplett offenes Charaktererschaffungssystem, in dem ich mir meinen Wunschhelden von A bis O zusammenbasteln kann, sondern vielleicht wirklich eher mit ein paar Archetypen arbeiten, die ich für mich individualisieren kann. Das hilft erstmal dem Spieler, reinzukommen, weil er nicht Gott weiß, wie viele Regeln lernen muss. Das hilft aber auch dem Spielleiter, weil er sehr viel genauer anhand dieser Charakterauswahl sagen kann, welche Themen sollen denn in unseren Abenteuern angesprochen werden. Habe ich vielleicht einen Charakter dabei, der besonders eben auf seine unheimlich starken Kräfte definiert wird? Dann muss ich natürlich irgendwie damit umgehen, welche Verantwortung folgt aus diesen Kräften, welche Kollateralschäden können sie hervorrufen. Wenn ich aber einen Charakter habe, bei dem eher die Frage ist, warum ist er Held geworden, was motiviert ihn, dann muss ich das ansprechen. Also ich glaube, wenn man da einfach dem Spielleiter wie auch den Spielern ein Halteseil gibt, an dem sie sich vorantasten können, das würde sehr helfen.
Abgesehen von der Einsteigerfreundlichkeit muss das System aber auch, und das ist sicherlich ein großes Problem, eine Tiefe bieten, dass es die Leute auch motiviert, langfristig dabei zu bleiben und sich tiefer reinzugraben, zu schauen, was es für Möglichkeiten gibt und damit eine langfristige Motivation haben, nicht irgendwo anders hin abzuwandern.
Richtig, also in gewisser Weise eine Charakterentwicklung sollte schon irgendwie in einer Form dabei sein, weil, wie schon gesagt, in gewisser Weise wird das ja auch den Leuten eingetrichtert durch eben Computerrollenspiele und so weiter, dass es immer einen Progress geben muss. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass man auch nochmal, das hat Felix gerade auch schon gesagt, den Spielleiter ein Stück weit viel stärker an die Hand nimmt als vielleicht bei einem Fantasy-Rollenspiel. Da ist es, wie gesagt, noch viel einfacher für einen Spielleiter, auch weil er eben die klassische Charakterentwicklung aus einzelnen Filmen wie Herr der Ringe und so weiter kennt, da eine Geschichte zu bauen, eine Kampagne zu bauen. Für mich zum Beispiel als Spielleiter wäre es viel, viel schwieriger, eine Superheldengeschichte zu bauen, weil die einfach andere Grundbedürfnisse hat als eine klassische Fantasy-Geschichte.
Ja, die Grundprämisse ist tatsächlich definitiv anders. Und das bringt uns auch eigentlich zur letzten Frage dieser heutigen Sendung. Die Grundprämisse. Schauen wir uns einmal um in den Serien und Filmen, die wir sehen, sehen wir einen drastischen Unterschied, nämlich zwischen Grimdark, alles ist düster, alles ist bedrohlich, oder dem gloriosen, futuristischen, fast utopisch wirkenden Licht, dem Fanal der Hoffnung. Und damit einhergehend, euch mal privat gefragt, ihr alle leitet, aber wenn ihr spielen würdet, würdet ihr Helden bevorzugen oder Schurken? Und darf es lieber Grimdark sein oder lieber das gloriose, hoffnungsvolle, futuristische Licht?
Also Grimdark bitte nicht. Ich mag das überhaupt nicht. Und entsprechend, wenn ich gerade im Superheldenbereich spielen würde, müsste es schon dominant positiv sein, aber auch mit Seiten von den Figuren, die halt nicht immer 100% positiv sind. Als Beispiel fallen mir da Leute ein wie Hank Pym, der zwar an sich durchaus ein Held ist, aber der psychologisch große Schwierigkeiten hat und auch schon mal Dinge tut, die dann im Nachhinein ausarten und zu Ultron werden.
Für alle Nicht-Comic-Leser sei hinzugefügt, der Hank Pym des MCU ist sehr abweichend von der Comic-Vorlage.
Ja, weil tatsächlich hat nämlich Hank Pym Ultron gebaut und nicht Tony Stark. Aber gut, Details.
Aber muss es tatsächlich denn immer das Extrem sein? Muss es immer ein Held sein oder ein Schurke oder ein Grim Dark oder Glorious Light? Ich meine, gerade so die Schattierungen sind zumindest für mich eigentlich das, was wirklich interessant ist, auch an verschiedenen Charakteren und auch an Rollenspielsystemen, dass man eben nicht dieses Schwarz-Weiß hat und dieses, es gibt nur Helden und nur Schurken. Manchmal werden eben auch Helden zu Schurken und manchmal gibt es eben in Welten, die Glorious Light sind, auch eben Phasen, wo es so sehr, sehr düster ist. Also ich liebe zum Beispiel auch so Geschichten wie Sin City, bin ich ein großer Fan von, aber gleichzeitig muss es ja nicht immer so dunkel sein. Es kann ja auch, wie gesagt, Schattierungen geben.
Wobei Sin City natürlich eher Noir ist und Noir ist natürlich wiederum ein ganz eigenes Genre.
Klar, natürlich, natürlich.
Also, kurze Vote von jedem Einzelnen. Wenn du selbst einen Charakter erschaffen würdest, wäre er eher ein Held, wäre ein Schurke, wäre er viele Schattierungen von Grau und welche Geschichten würdest du bevorzugen? Felix.
Also wenn ich zurückdenke an meinen einzigen Superhelden, den ich als Spieler verkörpert habe, der war ein sehr dreister Rip-Off von Iron Man. Insofern würde ich schon sagen, es wäre ein recht glorreicher Held, der aber vielleicht schon seine persönlichen Probleme hat. Aber es geht definitiv mehr in Richtung Licht als in Richtung Düsternis. Obwohl ich Fan von Watchmen bin, würde ich mir, glaube ich, eine solche Szenerie nicht im Rollenspiel wünschen. Da darf es ruhig etwas heroischer werden.
Steffen, wie ist es bei dir?
Ich muss auch sagen, ich wäre wahrscheinlich dann doch eher ein Held als ein Schurke, auch wenn Schurkendasein natürlich seine eigenen Reize hat. Und es wäre tatsächlich auch wieder mehr Glorious Light als Grim Dark, zumindest für den Anfang. Vielleicht kann man sich ja später noch mehr an dunklere Schurken heranwagen, wenn man ein bisschen Erfahrung gesammelt hat.
Und Holger?
Auch wenn ich da größtenteils bei Felix und Steffen bin und eher Helden spielen würde, würde es mich auch durchaus reizen, Figuren zu spielen wie den High Evolutionary oder andere, die immer versuchen, das Richtige zu tun, dabei aber oftmals über die Stränge schlagen und das Ergebnis dann ein anderes ist, als sie es eigentlich gewollt hätten. Ozymandias aus den schon erwähnten Watchmen ist da sicherlich auch eine Figur, die in die gleiche Richtung geht. Also ich würde niemals eine Runde spielen wollen, in der wirklich schurkische Schurken wie der Joker oder ähnliches gespielt werden. Aber Helden oder Anti-Helden, Anti-Schurken an sich finde ich auch durchaus spannend.
Vermutlich in den Darker Shades of Grey, wenn man das so sagen möchte, abdriften möchte. Ich wäre vermutlich derjenige. Meine Wohlfühlzone ist der rebellische, gutherzige Anführer, der aber auf sämtliche Moralvorstellungen scheißt. Dementsprechend habe ich auch einen NSC in meiner Aberrant-Runde, der, wenn ich mitspielen würde, mein eigener Charakter wäre, der eine, ich sag mal, eine schamlose Kopie der lebendigen Flamme ist, mit aber seinen Eigenarten und mit durchaus einem größeren geistigen Knacks. Er macht Dinge, die nicht moralisch vertretbar sind, aber er steht für das Gute ein. Also Grim Dark ist es auch nicht wirklich. Ich glaube, damit würde ich mich auf Dauer nicht wohlfühlen, aber es geht einen guten Schlag in diese Richtung.
Immer nur zu strahlen macht ja auch keinen Spaß.
Ja, das war eine sehr interessante Gesprächsrunde. Ich glaube, als Fazit kann man schließen, dass jeder von euch Rollenspielsysteme für Superhelden favorisieren würde, in denen die Charaktere zwar glänzen können und Dinge tun können, die überlebensgroß sind, aufgrund ihrer Kräfte, aufgrund ihrer Möglichkeiten, aber dennoch immer noch den Fokus haben auf, wer bin ich eigentlich und was mache ich damit mit dem, was ich kann und was ist meine Rolle in der Welt.
Das trifft es ziemlich gut, ja.
Da sind wir doch dann alle einer Meinung.
Das trifft es auch für mich völlig und das beschreibt auch das, was mich an Superhelden-Geschichten interessiert. Denn reine Action-Schlachten, wo nur ein Haus nach dem anderen zerlegt wird, sind einfach nichts, was dauerhaft faszinierend sein kann.
Dann ist es wohl auch unsere Empfehlung, unsere Leserschaft, sich nach den geeigneten Systemen umzuschauen oder es vielleicht einfach mal auf diese von uns bevorzugte Art zu probieren. Wunderbar. Dann verabschieden wir uns an diesem Moment und bedanken uns für die Zeit, die ihr uns gespendet habt beim Zuhören. Wünschen euch noch erfolgreiche nächsten Tage und viel Spaß in eurer nächsten Rollenspielrunde.
Tschüss.
Tschüssi.
Auf Wiedersehen.
Bye, bye.